Volker Langenbein, Totengräber, Friedhofsgärtner. Über 20 Jahre lang arbeitete Volker als Totengräber. In seiner Tätigkeit wuchs er über sich hinaus und drohte gleichzeitig daran zu zerbrechen. In seinem eigenen Buch mit dem Titel Totengräbers Tagebuch erzählt er von den schönen, lustigen und skurrilen Momenten, die er am Friedhof erlebt hat. Und gibt Einblick, was ein Totengräber jeden Tag eigentlich so macht. Er sagt: Es ist sehr schade, dass es für die Totengräber keine Anlaufstelle auf den Friedhöfen gibt. Der Beruf geht echt an die Psyche. Da kann es schon zu persönlichen Problemen kommen. Für Angehörige von Verstorbenen gibt es eine Trauerhilfe, nicht aber für uns. Das ist zum Teil extrem belastend. Warum muss Trauer so wehtun? Mit diesem Satz habe ich mich an viele Sprecher gewandt und viele Absagen bekommen. Zu Trauer kann ich doch gar nichts erzählen, das hat ja mit mir und dem, was ich tue, gar nichts zu tun, war oft die Antwort. Ich habe mich gefragt, sind das Menschen, die 365 Tage im Jahr einfach nur glücklich sind? Oder liegt es daran, dass Trauer ein Tabuthema ist und diese Menschen, wie viele andere auch, vielleicht noch nicht die Zeit hatten, in Ruhe darüber nachzudenken? Heute sitzt mir der Volker Langenbein gegenüber. Er ist Totengräber. Und selbst am Friedhof zeigt sich, wie viele verschiedene Gesichter Trauer haben kann. Lieber Volker, lieber Totengräber, wieso wird man Totengräber? Das ist ja jetzt kein Beruf, der unbedingt auf einer Wunschliste steht.
Heutzutage steht er auf einer Wunschliste. Heutzutage, weil viele möchten ja den Beruf der Bestattungsfachkraft erlernen. Das ist ein Beruf, den kann man heute erlernen. Da ist auch die Tätigkeit von einem Totengräber mit dabei. Meins war früher absolut kein Wunschkonzert. Ich war auf der Suche nach Arbeit und ich wollte halt schon immer unter Freiwilligen arbeiten. Ich habe die Lehre zum Forstwirt beendet, habe Rückenprobleme gehabt und dann habe ich mich halt in meiner Stadt, in der ich lebe, in jedem Amt beworben. Unter anderem halt auch beim Friedhof und Bestattungsamt. Da hatte ich die Möglichkeit, als Gärtnergehilfe 2 Jahre tätig zu sein und es war richtig schön. Und dann kam halt eben ein Meister auf mich zu, zum Ablauf der Zeit und meinte, ob ich weiter Interesse hätte, einen Friedhof zu führen. Ich bekäme dann auch meinen Festvertrag. Und dann habe ich gesagt, das hört sich ja klasse an. Dann habe ich gesagt, genau, habe ich gedacht, aber man soll nicht immer viel denken. Genau, das war das Problem. Er meinte, ich habe nichts mehr mit der Krümpflege zu tun, sondern mit den Bestattungen. Also ich sollte einen Friedhof eigenständig führen. Das heißt, die Gräber öffnen, die Gräber schließen, mit den Angehörigen Gräber raussuchen. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist aber eine ganz andere Welt. Also wie gesagt, ich war nur in der Krümpflege tätig und mit Trauer hatte ich eigentlich nichts am Hut. Und dann fragte ich halt, wie lange ich Zeit habe zum Überlegen. Und er meint halt bis 16 Uhr. Ansonsten müsste ich meinen Spindler machen und das war's dann. Dann habe ich mit meiner Frau telefoniert. Da gab es übrigens noch kein Handy damals, Festnetz. Okay. Ich habe sie erreicht und dann hat sie gemeint, du kannst nichts verlieren, probier's. Und ich habe es probiert und ja, 25 Jahre habe ich dann gemacht, ja. Gesundheitliche Probleme haben mich da praktisch aus dem Rennen genommen, aber da kann man vielleicht später noch drüber reden.
Jetzt ist es so, du hast ja ein Buch geschrieben, was ich gelesen habe und was toll ist, was ich sofort wieder lesen würde. Und ich lese es bestimmt wahrscheinlich nochmal. Du schreibst aber schon auch, dass es viele Situationen gegeben hat, die dich emotional gefordert haben. Und auch Momente, wo du am liebsten auf Wienerisch gesagt ausgezuckt wärst. Trotzdem hast du den Job aber nicht hingeschmissen. Was war das Besondere an dem Job?
Also, das Leiden der Menschen, mit dem habe ich damals in meiner Jugend als Heranwachsender nichts anfangen können. Also, man hat mir damals den Vater genommen durch einen Verkehrsunfall. Und viele Personen sind einfach an diesem Unfallort vorbeigefahren, haben weder Erste Hilfe geleistet noch sonstiges. Und da bekam ich einen richtigen, sage ich jetzt mal, Hass auf fremde Menschen. Ich hatte keine Gefühle mehr für solche Leute. Für mich waren alle Menschen gleich. Ich wollte einfach nichts mehr mit fremden Menschen zu tun haben. Das war halt, wie gesagt, war eine schwere Zeit.
Wie alt warst du
Und
da?
also mein Vater ist gestorben, da war ich 15 Jahre alt.
Okay.
Ja, also gut, ich bin auch ein Scheidungskind. Also er hatte meine Mutter damals verlassen, da war ich gerade ein halbes Jahr alt. Ich habe noch drei ältere Geschwister. Das war für mich wirklich nicht leicht, ohne Vater überhaupt auf die Welt zu kommen. Dann hatte ich endlich mal die Möglichkeit, ihn kennenlernen zu dürfen. Und das hob ein Jahr, exakt ein Jahr. Das war ein richtiges tolles Gefühl, mal wieder einen Vater, das Gefühl zu haben, einen Vater zu haben überhaupt.
Hast
Und
du
leider ist
vorher
er dann halt.
schon getrauert, dass du keinen Vater hast, also jetzt als Schüler oder wenn andere in deinem Freundeskreis von ihrer Familie erzählt haben, warst du traurig, dass du keinen Vater hattest?
Ich war sehr auch traurig, natürlich. Und die Zeit war halt damals auch so, dass meine Mutter damals einen Lebensgefährten hatte, der ja nicht unbedingt der liebste Mensch auf Erden war.
Okay.
Also das war schon eine Kindheit, wo mich schon geprägt hatte, dass es einfach das Leben schon hart sein kann. Ja, das war eigentlich schon von klein auf. Und wie gesagt, ich hatte das immer bedauerlich gefunden, dass mein Vater überhaupt meine Mutter verlassen hat. Ich habe das nie verstehen können überhaupt. Wie kann man ein Kind auf die Welt setzen und verlässt dann die Familie? Also für mich war das immer unakzeptabel. Deshalb wollte ich auch keine. Ja?
Konnte er dir das erklären, warum er das gemacht hat?
Er hatte wirklich den Kontakt gesucht. Also meine Mutter hat auch nichts verboten. Sie hat immer zu mir gesagt, du kannst jederzeit zu deinem Vater. Er wollte jedes Mal Kontakt zu mir aufbauen. Ich war einfach enttäuscht. Für mich war das ein fremder Mensch. Ich wollte auch keinen Kontakt zu diesem Mann, sage ich jetzt mal. Und irgendwann hat seine zweite Frau mich geködert mit Dampfnudeln. Das weiß ich noch haargenau. Ich liebe einfach Dampfnudeln. Ich liebe die. Und meine Schwester meinte halt, geh doch mal mit. Seine Frau macht Dampfnudeln. Und dann habe ich gedacht, das kann man ja mal tun. Man kann ja mal diesen Mann kennenlernen. Ja, dann war man eben in dieser Wohnung. Die Tür ging auf. Er stand vor mir. Wir haben uns in den Arm genommen, wie wenn das schon immer so war. Also es war wirklich unvergesslich, unvergesslich. Die Tränen sind gelaufen auf beiden Seiten. Und es war einfach schön, den echten Vater in den Armen zu haben, ja. Ja, und wie gesagt, ich hatte ein Jahr einen ganz super tollen Kontakt zu ihm. Und morgens weckte mich meine Mutter, weil ich wollte ihm was helfen bei der Arbeit. Und ich dachte, meine Mutter weckt mich, weil ich verschlafen habe. Aber sie weckte mich und sagte mir halt, dass er in der Nacht einen schweren, tragischen Autounfall hatte und verstorben ist mit 46. Ja, und dann ging das Kartenhaus wieder zusammengefallen, ja. Also wie gesagt, mein Lebensweg besteht schon viel mit Trauer, Verlust, ja. Es hat mich aber so geprägt, wie ich jetzt bin.
Diese Trauer oder dieser Vorfall hat dich ja eiskalt erwischt, weil du hast ja jetzt gesagt, dass es eigentlich bergauf gegangen ist zwischen euch zweien und ein Unfall ist ja nicht vorhersehbar. Was hat dir geholfen, mit dieser Trauer umgehen zu können? Gab es etwas, was dir geholfen hat? Hat dir dein Umfeld irgendwie helfen können?
Also diese Trauer damals, da hatte mir leider keiner helfen können. Ich hatte auch noch in meinem Umfeld, wie soll man sagen, keine braven Freunde. Also man hatte viel Bockmist gebaut, wirklich viel Bockmist gebaut. Ich habe das auch so irgendwie verarbeiten wollen, einfach mit Gewalt, mit Dummheiten. Ich hab nichts mehr verstehen können, dass die Menschheit so ignorantisch einem Menschen nicht helfen zu wollen, einfach an dem Unfall vorbeifährt. Ich wollte einfach nur noch mit Menschen nichts mehr zu tun haben. Ich wollte, wenn überhaupt, ihnen nur noch schaden, so wie es nur ging. Ja, das war halt wirklich, es war so. Es ist ja Gott sei Dank nicht mehr so. Also, wie gesagt, kann man später noch drüber reden. Aber in dieser Zeit hat mir niemand beistehen können. Es gab keine Möglichkeit. Ich war auch wirklich als Heranwachsender, 15, 16, 17, nee, hat man sich nichts sagen lassen und schon gar nicht irgendwie durch einen Psychologe oder durch Sonstiges. Nee, ich war da, sage ich mal, auf mich allein gestellt dann. Meine
Wie hast
Geschwister hatten das Gleiche auch durchmachen müssen. Die waren zwar älter wie ich, aber hatten ja auch das Gleiche mit sich selber auszumachen.
den Weg dadurch geschafft? Du hast ja gesagt, du warst auf dich allein gestellt, ne? Wie hast du es geschafft, weiterzumachen, voranzugehen?
Also ich habe, sage ich jetzt mal, also die Nerven des Richters damals habe ich komplett ausgeschöpft. Also bis zum Limit. Bis er jetzt
Okay.
sagte, Volker, du verstehst es einfach immer noch nicht. Wir müssen jetzt die Zügel anziehen. Wenn du es nicht kapierst, dann musst du einfach halt mal in die JVA. So ist das dann. Und selbst da habe ich immer noch dran gedacht, ist mir auch egal. Es wäre mir wahrscheinlich damals egal gewesen. Es war mir wirklich egal. Dann habe ich damals meine Frau kennengelernt und merkte auf einmal, dass der Umgang mit ihr mir gut tat. Also ich kam immer mehr von der schiefen Bahn, sage ich jetzt mal, weg und verbrachte mehr Zeit mit ihr. Mit dem
Ah,
Essen, mit dem
Frauen retten
Kuchen.
die Welt, oder?
Ich würde mal sagen, also da kann man auch wirklich ein Lob aussprechen. Ja, das war wirklich, das war meine Rettung. Das war wirklich die Rettung. Und dann halt eben auch die normale Arbeit, einer normalen Arbeit nachzugehen. Das war auf Biegen und Brechen von meiner Mutter damals. Die hatte gesagt, wenn du jetzt nicht arbeitest, dann schmeiße ich dich raus. Ich bin ja heutzutage, ich kann mich nicht mehr bedanken, sie ist ja verstorben. Bin ich dankbar. Auf immer und ewig dankbar. Also die normale Arbeit und der normale Umgang, das hat mich auf den, sag ich jetzt mal, rechten Weg gebracht. Sonst wäre das ganz, ganz anders verlaufen. Würden wir heute nicht reden, ist wahrscheinlich nicht.
Das schade wäre.
Ja, finde ich auch.
Denkst du, kann man immer sagen, dass Gewalt mit Trauer zu tun hat?
Ich denke mal, es gibt verschiedene Charaktere. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Gewalt immer mit Trauer zu tun hat. Es gibt auch einfach gewalttätige Menschen. Da steckt auch keine Trauer im Hintergrund. Das ist einfach, da fehlt irgendwas, sage ich jetzt mal. Irgendwas fehlt. Vielleicht die Zuneigung, wo man damals nicht bekommen hat. Ich weiß es nicht, vermute es. Aber es hat nicht unbedingt Gewalt mit Trauer zu tun. Aber es ist auf jeden Fall ein Ventil. Auf jeden Fall. Ich meine, man kann ja auch die Gewalt nützlich an einem Sandsack zum Beispiel ausleben. Man muss ja keine Menschen schaden. Nach so einem Sandsacktraining fühlt man sich eigentlich wohl.
Machst du
Also
das?
ich mache es wieder. Ich mache es wieder, ja. Also ich will einfach wieder ein bisschen in die Bewegung reinkommen. Ich habe damals aufgehört mit Rauchen, durch diese Schlaganfälle habe ich auch an Gewicht zugenommen und Medikamente genommen, viel mit Cortison und ja, jetzt sehe ich aus wie so ein kleiner Pfannkuchen. Das mag ich wieder wegbekommen. Und deshalb nur Sport, nur Sport. Mein Ziel.
Glaubst du, kann man Trauernden überhaupt als Außenstehender helfen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das hat ja der Beruf, das war das Schöne an diesem Beruf, was ich wirklich geliebt habe, Energie reinzustecken, Menschen auf die Beine wieder zu helfen. Also das war sowas Schönes. Das war das Schönste in diesem Beruf. Nicht nur die trauernden Gesichter sehen, mit ihnen reden, sondern der Hintergrund, ich möchte dieser Person wieder auf die Beine helfen. Also das war für mich das Größte. Es ging nicht immer, aber sehr, sehr oft. Und da bin ich heute noch selber auf mich stolz. Ich selber. Eigenlob stinkt, aber ich habe das so gern gemacht. Ich habe das wahnsinnig gern gemacht.
Wie geht das? Wie kann man Trauernden helfen? Was hast du gemacht oder was hast du erlebt, was hilfreich war?
Also bei mir ging es schon mal erstmal los. Wie gesagt, ich hatte ja einen Friedhof komplett allein selbstständig zu führen. Ich öffnete nicht nur die Gräber, sondern ich ging mit den Angehörigen, Hinterbliebenen durch den Friedhof und suchte erstmal die Grabstätte raus. So kam man schon mal in das Gespräch. Und dann gibt es halt verschiedene Trauernde. Die einen sind wirklich komplett am Boden zerschlagen. Und es gibt welche, die, da denkt man gar nicht, dass die irgendwie gerade einen Angehörigen verloren haben. Trauer hat zwei Paar Schuhe, aber es ist im Grunde genommen immer das Gleiche. Also der eine steckt auf diese Art weg und der andere ist halt, wie gesagt, am Boden zerstört. Und dann merkte man schon, wie kann man den Leuten helfen? Erstens, man sucht ihnen eine schöne Grabstätte raus, weil sie gehen jeden Tag an die Grabstätte. Das bringt mir nichts, wenn ich die Leute nicht aufkläre, dass nur Sonne da ist oder unter einem Baum nur Schatten da ist, dass es auch im Herbst Laub gibt, wo anfällt. Ich wollte ihnen einfach da schon alles erstmal sagen, erklären, auf was es ankommt, eine schöne Grabstätte zu haben. Und dann halt eben die Gestaltung der Trauerfeier, die Dekorationen, da gab ich mir eigentlich wirklich Mühe, damit der Abschied des Verstorbenen einfach nochmal, wie soll man sagen, schön, schön ist es eh nie. Aber dass es nicht nur ein Loch ist, wo ich aufbuddel, sondern eine Grabstätte, die ich schön dekoriert für die Angehörigen dann vorbereitet habe. Und da ging schon mal die Hilfestellung los. Allein dieser Moment, wenn jemand von uns geht und da läuft was schief bei einer Beerdigung. Diesen Moment vergessen Sie niemals mehr. Niemals. Das muss einfach alles akkurat über die Bühne gehen. Da darf man auch keine Fehler machen. Und wenn dies auch getan wurde, sind die Leute im Nachhinein irgendwann mal auch richtig dankbar und sagen, so schön habe sie meine Mutter oder meinen Vater beerdigt. Und da geht schon mal die kleine Hilfestellung los. Einfach auch die Gespräche suchen auf dem Friedhof. Man sieht sich ja Tag für Tag praktisch. Einfach mal vorbeilaufen, ein Hallo sagen. Einfach zu wissen, aha, das ist nicht nur ein Totgräber, sondern der redet auch mit mir, der wäre auch für mich da. Und so kamen viele Angehörige und führten Gespräche mit mir. Belanglose Sachen oder erklärten mir den Lebensweg des Verstorbenen. Da gab ich die Hilfestellung. Zuhören, zuhören und wenn es geht, nichts Falsches antworten, ja.
Das heißt, auf jeden Fall dem Gegenüber das Gefühl geben, dass er mit seiner Trauer wahrgenommen und gesehen wird. Ne?
Auf jeden Fall, ja. Also für mich war das kein Beruf, wo ich 8 Stunden jetzt nur vor Ort war, sondern es wurde schon zu einer Berufung für mich, würde ich mal sagen, ja. Also ich kam mir schon vor wie so ein kleiner Psychiater für alle und jedermann. Das war, ja, ich wollte einfach die Hilfestellung geben, wo es noch ging.
Du hast vorhin gemeint, nur nichts Falsches antworten. Was wäre jetzt was Falsches? Womit kann man es verbocken?
Also was ich immer schlimm finde, heißt besser so, dass er gestorben ist, weil er war ja so schwer krank. Nein, eben nicht. Besser so gibt es nicht. Der Tod ist für uns Menschen eigentlich eine endgültige Geschichte. Man verliert seinen Liebsten. Nein, da gibt es kein besser ist es, dass er jetzt gestorben ist. Das gibt es einfach nicht. Also solche Sachen finde ich persönlich, sollte man nicht sagen. Oder er hatte schon das Alter. Nein, wir sterben alle zu jung. Unser Leben ist ein Augenschlag eigentlich. Auch wenn wir 100 Jahre werden, ist es trotzdem zu kurz. Also es gibt keine Zeit, wo man sagt, jetzt war es die richtige Zeit, dass er verstorben ist, oder er war schon alt, oder er war gebrechlich. Nein, 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 nein. Der Körper mag altern, auch bei alten Menschen, klar. Aber wenn der Verstand noch klar ist, ist der Mensch, wenn er sich an seine Kindheit erinnert, lebenswert. Also jeder Mensch sollte so alt werden, wie es nur geht. Aber 100 Jahre, selbst 100 Jahre sind zu kurz. Ja.
Hast du eine Idee, wenn jetzt das Umfeld an seine Grenzen stoßt, was man sich aber zumindest selbst Gutes tun kann in der Zeit der Trauer?
Also ganz, ganz wichtig, egal was man tut, egal was man wirklich in der Zeit der Trauer tut, möchte man eine Party feiern, möchte man für sich alleine sein. Ja, also für mich war zum Beispiel der Sport das Ventil, dass es mir wieder besser ging. Man kann auch seine Probleme in Alkohol verstecken, aber es kommt ja auf jeden Fall wieder hoch, einen Tag später, spätestens. Und der Sport macht einfach müde, macht den Geist frei. Ich habe mich praktisch immer in trauernden Momenten einfach im Sport verausgabt.
Aber wie
Also.
geht das? Also ich kenne das ja auch von mir, wenn ich traurig bin und auch von Erzählungen, wenn mich wirklich etwas niedermäht und eine heftige Geschichte ist, ja? Wie, also wenn ich dann schon mal die Sportschuhe anhabe und die Laufhose anhabe, dann bei der Tür rauszugehen, das geht ja dann. Aber wie komme ich von dieser Gelähmtheit auf der Couch überhaupt in die Sportschuhe? Also wenn mich die Trauer so im ersten Moment komplett erschlagt und ich sage, ich fühle gerade gar nichts mehr. Ich bin nur leer, ich bin tot, ich bin voller Schmerz. Wie komme ich da in die Gänge?
Also bei mir war das so, ich sage jetzt mal auf Deutsch, ich habe mich erstmal ausgeweint, richtig ausgeflennt. Also ich habe auch geweint, wenn ich Kinder bestattet habe, mit denen ich weder verwandt noch sonstiges war. Ich habe einfach geweint, dass jetzt zum Beispiel ein kleines Kind durch meine Hände bestattet wurde.
Darf man das? Darf man als Totengräber weinen? Ist das okay für die Angehörigen, wenn man da nicht die Kontenance bewahrt?
Nein, ganz einfach nein. Man macht es nicht vor Angehörigen, nein. Man reißt sich zusammen. Ja. Also das geht nicht, weil wie gesagt, ich muss ja Stärke präsentieren. Ich muss ja für die Hinterbliebenen, wo ich total am Ende sind, denen muss ich ja Kraft geben. Und wenn ich jetzt noch selber anfange zu weinen, dann geht für die ja noch mehr eine Welt unter, weil dann haben die ja gar keine richtige Stütze. Also wenn ich jetzt zu einem Psychiater gehe, und der Psychiater mir die Ohren voll weint, dann verlasse ich sofort den Raum, weil dann denke ich, was ist jetzt los? Ich bin ja hier allein. Also ich muss die Hilfestellung geben. Nein, man weint einfach nicht vor Trauernden als Totengräber. Nein, nein, es gibt nur ein Nein.
Du hast es jetzt vorher angesprochen mit Party machen oder Alkohol trinken oder wie auch immer, dass einem die Trauer ja doch wieder einholt. Gibt es nach deiner Erfahrung ein richtiges Trauern und ein falsches Trauern?
Nein, das, wie gesagt, man kann in allem eigentlich das Negative und das Positive suchen und finden. Also ich bin der eigene Kameramann meines Geistes. Wenn ich jetzt immer nur in die Negativschiene denke, dann kann nichts Positives dabei rauskommen. Natürlich, die Trauer braucht auch seine Zeit und seine Entwicklung. Also man sollte sich ausweinen dürfen, man sollte sich auslachen dürfen in Erinnerung der Verstorbenen. Ja, man sollte einfach seine Trauer für sich selbst gestalten. Da gibt es keine Regeln, keine Faustregeln. Und man, wenn es heißt von Außenstehenden, hat, die trauert ja gar nicht, die lacht ja. Das ist ihre Art der Trauer. Sie sehen es positiv. Sie gehen einfach positive Gedanken nach. Sie sagen zum Beispiel, es war ein schönes Leben gemeinsam. Der Verstorbene hatte viel Freude in seinem Leben. Das sind die positiven Dinge. Er gab mir, weil ich habe vieles durch ihn gelernt. Das sind die positiven Dinge. Man hatte überhaupt die Möglichkeit, diesen Menschen kennenlernen zu dürfen. Man kann die Art Trauer in die positive Schiene richten. Wenn man natürlich nur sagt, er ist jetzt tot oder sie ist jetzt tot und das Leben geht nicht mehr weiter, dann geht das Leben nicht mehr weiter. Das ist klar. Das ist wirklich, man soll alles mal sich durch den Kopf gehen lassen. Und ich kann nur empfehlen, man soll mehr an dem Positiven haften, wenn ein Mensch geht. Und dass es für immer und ewig vorbei ist, das wissen wir alle nicht. Wir gehen davon aus. Die Hoffnung für mich besteht immer noch, weil wir alle aus Energie bestehen. Egal, ob wir bestattet werden oder verbrannt, eingeäschert werden, unsere Energie bleibt in diesem Universum. Also unsere Energie bleibt. Und deshalb ist man nie für immer tot. Egal was es ist, unsere Energie wird gebündelt in eine Pflanze, in ein Tier, vielleicht auch wieder als Mensch, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist unsere Energie immer vorhanden. Und deshalb ist für mich der Tod auch nicht das Endliche. Man kriegt es halt nur beigebracht. Der Tod ist, das war's. Für mich nicht. Irgendwo geht es irgendwie weiter.
Glaubst du, bist du im nächsten Leben ein Gänseblümchen?
Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Dann habe ich, also wie gesagt, ich bin ja fleißig am Karma-Punkte sammeln. Ich habe so viel Bock missgebaut, was ich vorhin gesagt habe. Das war meine erste Station des Lebens, ja. Und ich möchte einfach, anstatt den Leuten damals Menschen niederzuschlagen, habe ich mir das als Berufung gemacht, Menschen aufzuheben. Das ist die Stärke,
Ja,
das ist die
schön
Kunst.
gesagt.
Das ist die Stärke, ja. Und das will ich auch weiterhin tun, wo ich nur kann. Und wie gesagt, ich bereue jetzt auch nichts, was ich damals Schiefes gebaut habe. Ich habe für vieles finanziell bezahlt, ich habe meine Strafe bekommen. Aber die eigene Strafe, dass ich daraus gelernt habe und das wirklich bereut habe, jetzt im Nachhinein, was ich da getan habe. Aber damals, da gab es keinen Richter oder keine Strafe, wo mich dementsprechend bestraft hätte. Das war mir damals alles unwichtig. Unwichtig. Wie gesagt, ich helfe lieber den Menschen, wie dass ich ihnen schade tue. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum es überhaupt Kriege auf dieser Welt gibt. Ich verstehe nicht, warum man sich streiten muss. Ich verstehe nicht, warum man, wenn die Ampel auf gelb-orange ist, schon hupen muss. Ich verstehe die Menschheit nicht. Wir haben doch ganz, ganz andere Probleme. Ganz, ganz andere Probleme. Zu Coronas Zeiten, alles war friedlich. Corona wird gelockert, die Menschheit, es geht wieder los. Sie hupen, sie nerven und, und. Ich verstehe das alles nicht. Also ich bin einfach der Typ, wo jetzt die Ruhe sucht und einfach nur Menschen in meinem Umfeld haben möchte, ja, die normal im Kopf sind, ganz einfach normal. Und ja, das Leben ist schön. Das Leben ist schön.
Du schreibst in deinem Buch, also auch von einem Verlust, weil du hast dir jetzt aus deiner Vergangenheit erzählt, die jetzt ein bisschen rauer war und wo du auch einen entsprechenden Freundeskreis gehabt hast. Und dann erzählst du in deinem Buch von einer Begegnung bei einem Stadtfest, Volksfest, das für dich so geendet hat, dass du für dich entschieden hast, okay, ich sage jetzt mal, mit diesen Freunden bin ich durch, das lasse ich jetzt los. Ich kann mich in der Freundschaft zu diesen Menschen nicht mehr wiederfinden. War das für dich, also aufgrund deiner eigenen Entwicklung, wie du dich halt auch verändert hast und wie du es auch beschrieben hast, war das für dich dann wirklich ein Verlust oder war das ein doch auch schwieriges Loslassen, wenn du jetzt drauf zurückschaust, welche Gefühle hast du da?
Also ich bereue erstmal nichts, wo ich herkomme. Das ist schon in erster Linie diese Freunde, diese damaligen Freunde. Da stehe ich auch dazu, dass das war Freundschaft. Ich habe das Gleiche gelebt und gedacht wie alle von uns. Die Entwicklungsphase. Beim einen würde ich sagen, ist sie stehen geblieben. Und damit habe ich dann nichts mehr anfangen können. Also irgendwann habe ich mal gedacht, muss das aufhören. Also das, wie gesagt, ich habe es meiner Frau zu verdanken, da ich sie kennengelernt habe. Und meine Mutter, wo halt wirklich immer hinten dran war, hat gesagt, Mensch, Kerl, find mal wieder richtig Fuß im Leben. Werd mal wieder normal im Kopf. Ich habe meine Mutter nicht verstanden, weil ich war ja für mich normal, aber anscheinend war es halt nicht normal. Und ja, ich habe es nicht bereut, diesen Freundeskreis dann zu verlassen. Ich habe es auf keinen Fall bereut. Keinen Fall. Weil es hat mich nicht mehr weitergebracht. Ich habe die Sinnlosigkeit, Menschen niederzuprügeln, habe ich wirklich nicht mehr verstehen können. Und ich war wirklich genauso ein Vollidiot. Ich habe es im Nachhinein nicht verstehen können, wie ein Mensch zu sowas einfach fähig ist. Wir Menschen sind wahnsinnig zu allem fähig. Also das haben wir leider von den Schimpansen vererbt. Ja. Der Schimpanse, der tötet ja auch, wenn er Lust, Spaß und Freude hat. Dieses Gen haben wir wahrscheinlich von ihm absolut übernommen. Ist traurig, eigentlich traurig, ja.
Wusste ich gar
Ich
nicht.
sagte,
Ist das so? Haben die wirklich ein Gen? So ein Gen, die Schimpansen? Okay.
ja, also ein Schimpanse, das, also wie gesagt, ich bin jetzt hier nicht der Dr. Professor Silmann, aber man kann es ja nachlesen, ja. Also Schimpansen töten auch aus Lust und Langeweile.
Glaubst du, trauern Schimpansen auch?
Auf jeden Fall alle Lebewesen trauern. Also ganz, ganz sicher. Sei es jetzt der große, starke Elefant oder der kleine Affe, natürlich. Wir trauern alle. Wir haben alle Seelen und Gefühle, natürlich. Auf jeden Fall. Es gibt auch nichts Giftiges oder nichts Böses. Wir sehen alles nur als giftig und böse. Jedes Lebewesen würde vielleicht über uns Menschen sagen, wir sind giftig und wir sind böse. Wir nehmen uns nur raus, zu unterscheiden, wer ist gut und wer ist böse. Wir haben alle das gleiche Recht und wir haben alle Gefühle. Alle Lebewesen haben Gefühle. Du redest mit einer Blume, ist ja auch bewiesen, wie sie ausschlägt im positiven Sinne. Oder du redest aggressiv mit ihr, es strahlt ja alles aus. Also man kann es ja alles schon wissenschaftlich belegen. Also alle Lebewesen haben Gefühle, auf jeden Fall. Und alle Lebewesen trauern.
Das heißt, wenn ich mit meinen Zimmerpflanzen gut rede, dann bin ich auch ein guter Mensch?
Nö, nicht unbedingt, nicht unbedingt. Aber allein die Tatsache, dass du mit einer Pflanze redest, heißt für mich, sehr schön, du gehst auch mal über den Horizont drüber. Man macht auch mal Dinge, was vielleicht nicht dem Alltag entsprechen. Ja. Und das ist doch in Ordnung. Man kann doch ruhig mal mit einer Pflanze reden. Man kann ja auch mit einer Wand reden. Machen wir auch alles, oder? Und dann kannst du auch mit einer Pflanze reden und die hat was davon. Ja. Und wächst und gedeiht. Sehen übrigens schön aus im Hintergrund bei dir. Ja.
Danke. Ich rede ab und zu mit Ihnen und spreche Ihnen gut zu.
Gut.
Dinge, die jetzt nicht so unüblich, die nicht so üblich sind, dass man sie tut, wie jetzt auch, finde ich, dein Beruf. Wie gehen denn Menschen damit um, wenn sie dich neu kennenlernen? Oder wie ist deine Frau damit umgegangen? Ja? Dass du ja doch mit einem Tabubereich zu tun hast, also tagsüber in der Arbeit berührst du tote Menschen, ja, und kommst nach Hause, gibt man dir noch die Hand, wenn man dich kennenlernt?
Also ich muss nur mal sagen, ich hatte ja, wie gesagt, ich habe diese Berufssparte, habe ich ja jetzt gewechselt. Ich bin ja wieder nur in dem Grünpflegebereich, eben durch diese zwei Schlaganfälle. Aber natürlich war das so. Also es gibt Menschen, wo sagen, boah, dir gebe ich keine Hand mehr. Du langst ja Tode an. Also erstens hat man Einweghandschuhe an. Und ich sage mir immer, ein Rechtsmediziner, ein Doktor, Professor, wo Verstorbene obduziert, der geht mit beiden Händen in die Gedärme rein. Und der wird aber bei einem Sektempfang auf dem roten Teppich empfangen. Seltsamerweise. Aber der Totengräber, der den Verstorbenen nochmal herrichten muss, der wird mit Ekel und Abscheu behandelt. Das ist oft so. Es gibt natürlich auch Menschen, wo sagen, Mann, klasse, dass du das machen kannst. Man braucht solche Menschen. Ich könnte das nicht. Ja, natürlich gibt es sie auch genügend. Aber es gibt wirklich Menschen, die sagen, oh nee, also Totengräber, nee, ich mag dir keine Hand geben oder ich mag erst gar nicht so mit dir in den Kontakt treten. Also ich hab solche Menschen natürlich kennengelernt, natürlich. Oder du bist ja nur ein Totengräber. Also wie sich das schon anhört. Mhm. Ich muss jetzt halt wirklich auch mal meine Kollegen weltweit, muss ich jetzt, das ist gerade schön, dass ich hier mit dir rede, muss ich auch mal ein bisschen hochheben. Weil ohne diese Totengräber wird es hier ganz schön stinken auf unseren Straßen. Weil ohne uns geht nichts. Entweder geht nichts, dass man bestattet wird, oder es geht nichts, dass man einkremiert wird. Es gibt nur die Möglichkeit, lauf selber ins Meer und ertränk dich. Dann
wird das Meer ganz schön stinken.
Genau, aber wie gesagt, ohne Totengräber geht nichts. Also früher waren Henker und Totengräber zum Beispiel immer nur am Stadtrand gern gesehen. Also das ist, wenn man sich das überlegt, das war ja schon immer und ewig so. Dabei ist es eigentlich schon ein ganz ansehnlicher Beruf, würde ich mal sagen. Wir brauchen solche Leute. Wir brauchen
Aber
ja auch.
Woran liegt das? Warum? Was ist, glaubst du, die Schwierigkeit für die Menschen, mit euch umzugehen? Also du sagst ja klarerweise, ihr habt das Desinfektionsmittel, ihr habt Einweghandschuhe. Also man kann sich ja nicht anstecken oder der Tod in dem Sinne ist ja jetzt nicht ansteckend, indem ich euch die Hand gebe. Ja? Aber was ist die Schwierigkeit, auf euch zuzugehen? Was überfordert uns?
Also ich vermute mal, das sind halt eben diese Mythen und auch viel Fernsehen und TV. Das macht viel aus. Früher sah man immer den eingefallenen Totengräber mit seinem Zylinderhut, mit der Flasche Schnaps in der Hand. Ja, das war der typische Eindruck von einem Totengräber. Und heute sind sie tätowiert, haben keine Haare auf dem Kopf und sind ganz normale Menschen. Ganz normale Menschen. Es geht nicht immer um die Optik, aber ich denke mal, Filme haben vieles kaputt gemacht. Also auch die Mühen halt, Totengräber, was weiß ich, haben die Krähe auf der Schulter, sind nur im Dunkeln. Also wie gesagt, Geschichten, die gab es schon früher. Ja, das stimmt natürlich alles hinten und vorne nicht. Also wir sind ganz, das ist ein ganz normaler Beruf und wir sind ganz normale Menschen. Und es gibt auch in anderen Berufen Menschen, wo Probleme haben mit Alkohol und Drogen. Das sind nicht nur Totengräber. Also das ist alles Blödsinn. Blödsinn.
Ich weiß ja auch, dass ihr auch Angst habt, weil ich habe eine Führung bei uns im Zentralfriedhof zum Beispiel gemacht. Und da hat sie erzählt, dass in einer Gruft ein Totengräber irgendeine Routinearbeit gemacht hat, dabei aber eingebrochen ist, weil das Holz schon so morsch war. Und der ist dort stecken geblieben mit dem Fuß und hatte dann Sorge, dass das niemandem auffällt, dass er weg ist. Und dass das jetzt so der letzte Schritt ist, den er gemacht hat. Und dann hat es auch mit der Angst zu tun bekommen. Also ja, natürlich seid ihr auch nur Menschen. Ne?
Auf jeden Fall. Also keiner von uns ist ein Rambo. Manche geben sich als Rambos. Manche lassen ja nichts an sich ran. Manche sind ja fest der Überzeugung, ihnen macht das nichts aus, mit Tod und Trauer umzugehen. Ich sage, jeder lügt. Ich sage, jeder lügt. Weil jeder nimmt sein Päckchen mit nach Hause. Dass die Leute ihren Beruf gern ausüben, ganz gewiss, auf jeden Fall. Das nehme ich auch den Leuten ab. Ist klar. Aber dass es ihnen nichts ausmacht, also das glaube ich nicht. Ich glaube, da bleibt immer irgendwo ein Bruchteil hängen. Immer. So viel kann man gar nicht verarbeiten mit Sport. Das geht gar nicht. Es bleibt immer ein kleiner Teil bleibt hängen. Und das prägt auch den Menschen.
Wie ist das denn, wenn du Feierabend gehabt hast und der Tag irgendwie anstrengend und bedrückend war und du nach Hause gekommen bist, hast du dann etwas getan, um dich besonders lebendig zu fühlen? Also jetzt keine Ahnung, Party machen, um einfach deine eigene Lebendigkeit in allen Facetten zu spüren?
Wie gesagt, ich stand, wo ich das hauptberuflich gemacht habe, stand ich auch körperlich, fitnesstechnisch voll im Saft. Ich habe das wirklich alles mit Sport verarbeitet und ich habe das gute Essen meiner Frau genossen, die schönen gemeinsamen Fernsehabende, die Urlaube auf den Kanarischen Inseln. Ja, also ich tat mir eigentlich schon immer Gutes selber. Und deshalb ging das auch eins zu eins mit dem Beruf. Also es hat geklappt, dass ich volle Konzentration in der Arbeit hatte und dann aber, wie gesagt, abschalten konnte. Nur, wie gesagt, das Leben spielt ja nicht immer so, wie man es möchte. Es gab halt Veränderungen, ich habe mich getrennt. Ich bin immer mehr in mich selber eingegangen. Ich habe mich nicht mehr geöffnet von meiner Frau, also was die Probleme in der Arbeit sind. Ich wollte einfach mit meiner Frau nicht drüber reden, ich wollte sie nicht belasten. Sie hat jeden Tag gefragt, erzähl doch, erklär mich dir. Ich wollte es einfach nicht. Ich wollte sie nicht belasten. Ich habe alles in mich selbst hineingefressen, wurde langsam immer mehr zu einem Einzelgänger. Und früher oder später, ja, war das dann einfach die Phase, wo ich dann sagte, ich ziehe aus, ich lebe allein. Ja, ich habe wirklich so viel mit mir selbst zu tun gehabt. Ich habe gar keine Kraft gehabt, irgendwie nochmal anderen Menschen in meiner Freizeit Gutes zu tun. Ich habe wirklich alle Energie in die Hinterbliebenen und Trauerten reingesteckt. Ja, das war mein größter im Nachhinein Fehler. Ich habe mein Privatleben eigentlich damit ruiniert. Ja.
Welche Belastung, denkst du, wäre es für deine Frau gewesen, wenn du eben ihr doch alles erzählt hättest? Also was wolltest du genau vermeiden?
Ich wollte sie nicht mit dem Thema Tod konfrontieren. Ja. Es war immer schön, wenn ich sie lachend sah. Also wie gesagt, ich habe heute noch ein Bombenverhältnis. Ich bin ja auch nicht geschieden. Ich lebe allein. Es ist einfach schön, die Lieben, Liebsten, wo man hat, wenn man die lebend sieht. Und damit wollte ich die wirklich nach Feierabend nicht mit belasten. Natürlich hätte sie immer ein offenes Ohr gehabt. Sie hat ja auch gesagt, rede, erzähl. Ich wollte es einfach nicht. Ich wollte dann ab Feierabend das Thema für mich ruhen lassen. Ich wollte dann nicht mehr noch am Essenstisch über Verstorbene reden. Wollte ich nicht. Ja, ich hätte es vielleicht tun sollen im Nachhinein. Hätte man vielleicht das Ventil ja, über etwas ablassen können. Und bei mir war es halt so, es hat sich gesammelt, gesammelt und dann gab es halt einen Stau und das war wahrscheinlich der erste Schlaganfall dann. Der hat mich dann wortwörtlich aus den Schuhen gelüpft, ja. Und dann waren 2 Jahre vergangen, dann kam wieder ein Schlaganfall. Dann kam ich in eine psychosomatische Reha-Klinik. Und da hat man mir versucht zu erklären, dass es vielleicht halt doch nicht so gut war, nur immer das Beste geben zu wollen, den Hinterbliebenen. Ich habe eigentlich nicht mehr an mich gedacht, an mein Umfeld. Und das war zu viel des Guten. Und dann hat man mir vielleicht versucht, das sanft rüberzubringen, dass ich doch vielleicht den Beruf ändern sollte. Und das habe ich überhaupt nicht verstehen können, weil ich habe gedacht, ja nein, da kann ich ja den Leuten nicht mehr helfen. Aber selbst nach dem zweiten Schlaganfall habe ich es immer noch nicht kapieren wollen, dass ich einfach zu schwach bin. Ich habe die Energie nicht mehr, mich um mein eigenes Leben zu kümmern und noch der von Hinterbliebenen, von fremden Menschen. Und dann habe ich in den Apfel gebissen und habe gesagt, okay, ich lasse das jetzt. Und da habe ich 2017, bin ich dann wieder zurück in die Grünpflege, arbeite immer noch auf dem Friedhof, aber ich habe jetzt mehr mit Rasenschnitt zu tun, mit Laubfegearbeiten. Und alle Bestattungszüge, die gehen praktisch an mir vorbei, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich bin es lieber wieder bei den Lebenden. Und dann rufe
Bist
ich, dass
du
ich alles.
wehmütig, wenn du Bestattungszüge an dir vorbeiziehen siehst?
Wie gesagt, ja, ich kann mitleiden, ich habe das gelernt, einfach das Mitleiden, das, was ich früher komplett verlernt habe, habe ich wieder. Ich bin auch stolz darauf, dass ich wieder dieses Gefühl habe. Und mir sind eben fremde Menschen eben nicht scheißegal. Also, das interessiert mich. Ich würde heute jedem Menschen helfen, wo ich helfen kann. Und natürlich tut mir das auch so ein Trauerzug weh. Es kommen viele Erinnerungen hoch durch die eigene Verwandtschaft, durch den Beruf an sich, was ich ja gemacht habe. Ich sehe ja die Kollegen. Es war ja meine Arbeit. Ja, ich versuche halt bestmöglich, das überhaupt nicht mehr sehen zu müssen. Also ich verkrieche mich wieder hinter die Hecken und warte, bis es vorbei ist.
Das hast du ja sehr schön in deinem Buch beschrieben, wie ihr auch versucht, also davor, wie du noch in der Grünpflege tätig warst, die Pietät zu wahren. Und wenn ihr gewusst habt, okay, da kommt jetzt ein Bestattungszug, dann habt ihr euch unter Anführungszeichen hinter den Hecken versteckt, um eben nicht zu stören. Es gibt auch einen sehr, sehr schönen Satz in deinem Buch, wo du sagst, was die alten Eichen wohl alles schon gesehen haben und erzählen könnten. Was denkst du, was könnte so eine alte Eiche vom Friedhof erzählen? Was würde sie uns sagen?
Also auf jeden Fall allein schon die Tatsache, wie man früher Bestattungen vollzogen hat. Also mit Reiter und rot-schwarze Kutsche. Das war ja früher, ich sage jetzt mal, die Trauerkultur war ja alles viel düster wie heute. Heute ist alles lockerer. Heute ist auch nicht mehr nur in Schwarz auf den Friedhof kommen. Heute ist nicht nur diese Orgelmusik, diese klassische. Heute sind ja CD-Musikwünsche.
Wie
Also ich
findest du
denke,
das? Findest du
ich
das
finde es
gut
toll.
oder schlecht?
Natürlich, natürlich. Ich finde es toll. Jeder soll ja, wie gesagt, so wie ich es vorhin schon sagte, seine Trauer für sich ausleben, wie er möchte. Der eine steht auf das Klassische, auf die klassische Bestattung und der andere mehr auf die für mich modernere. Aber jeder hat die Möglichkeit, sich ja selbst die Bestattung seiner Hinterbliebenen rauszusuchen.
Aber
Seitdem.
wenn ich jetzt Beispiele hernehme, es gibt ja in der Trauergemeinschaft unterschiedliche Generationen und unterschiedliche Gewohnheiten. Gibt es einen Erfahrungswert, wie du meinst, wie man das gut lösen kann, wenn die ältere Generation sagt, keine Ahnung, man muss sich ja schwarz anziehen, man muss sich schön anziehen und es muss der Pfarrer in Ruhe und sehr bedächtig sprechen. Und gleichzeitig gibt es aber Hinterbliebene in einer klischeehaft gesprochen jüngeren Generation, die sagen, nein, ich möchte aber mit der Jeans kommen oder mit dem Sommerkleidchen, weil es heiß ist. Und ich hätte gern ein Lied von der CD oder eine Liveband, das darf gern bunter und lauter sein. Kann man das irgendwie zusammenführen? Weil ich habe das Gefühl, dass es oft da zu viel Konfliktpotenzial einfach kommt. Ja? Weil jeder auf seine Weise Abschied nehmen möchte und aber natürlich es allen Menschen recht getan ist, halt eine Kunst, die auch da niemand kann. Ne?
Also ich will jetzt mal sagen, von meiner eigenen Erfahrung spreche ich jetzt mal, wo das alles so erstmal auf die Wege kam mit Musik, CD. Also starke 20 Jahre liegen da schon zurück, wo das so langsam mal erstmal ins Laufen kam. Da sind die Generationen schon aneinander gestoßen. Also es gab auch Pfarrer, die haben die Bestattungen so in dieser Art abgelehnt. Also die haben gesagt, wenn CD-Wünsche vorhanden sind, machen sie nicht den Gottesdienst. Also sowas habe ich schon oft erlebt.
Echt?
Ja, auf jeden Fall.
Das
Ich
finde ich
meine,
krass.
der Geistliche hat auch das Recht, natürlich hat er das Recht, zu sagen, so wie er die Bestattung abhalten möchte,
Ja.
dann macht er es oder macht es nicht. Das ist so. Also die Angehörigen, ja, klar, die können sich dann eine andere Geistliche draus suchen. Aber wie gesagt, in diesem Gespräch wird dann schon festgelegt, was der Geistliche haben möchte. Und wenn der jetzt halt wirklich, sag mal jetzt beispielsweise stark katholisch ist,
Ja.
katholischer Pfarrer, es gibt solche. Also es gibt welche, die sagen, die akzeptieren die Wünsche der Hinterbliebenen. Es gibt aber auch wirklich welche, wo sagen, nein, ich ziehe mein Ding durch, so wie ich studiert habe. Und ist eigentlich auch zu respektieren, ja, weil das sind ja keine Narren, wo im Zirkus sind. Also die machen ihre Aufgabe ja auch pflichtbewusst. Aber wie gesagt, der Zeitwandel, es kam immer mehr, dass es in die Moderne ging. Sagen wir, die älteren Generationen, hört sich jetzt auch blöd an, sterben ja langsam weg. Also es wird eigentlich immer, immer lockerer. Vielleicht in 20 Jahren kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie traurig, düster eine Bestattung abgelaufen ist, so wie heute. Also
Hast du
heute ist
manchmal
es.
vermitteln müssen zwischen den Fronten?
Ja, also ich habe, wie gesagt, mit einem Geistlichen braucht man nicht diskutieren wollen. Also
Okay.
das braucht man nicht, das braucht man nicht. Aber mit den Hinterbliebenen, ich habe halt gesagt, wenn sie zum Beispiel sagten, ah, er hat immer gern das Lied gehört, wenn ich dann gesagt habe, ja gut, er möchte es halt nicht, aber was man ja machen kann, wenn die Trauerfeier vorbei ist, sie gehen nach Hause, dann hören sie das Lied, denken nochmal an ihren Mann. Also ich habe es einfach so versucht zu vermitteln, dass es halt in dem Moment nicht geht. Für mich immer unvorstellbar gewesen, immer. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Chef im Ring, das war immer der Geistliche. Der sagt, wie die Trauerfeier abzulaufen hat. Die Hinterbliebenen äußern ihre Wünsche, aber es das heißt nicht, dass der Geistliche alles machen muss. So, das ist halt so, ja.
Okay. Ich habe in deinem Buch auch was von einem Selbstmord gelesen. Da hat dich jemand, du bezeichnest es als ausgetrickst, der Willi, wenn ich mir den Namen richtig gemerkt habe. Magst du kurz erzählen, was da abgelaufen ist und wie du das aus heutiger Sicht siehst und empfindest?
Wie gesagt, ich habe mit den Friedhofsbesuchern immer Gespräche gesucht und geführt. Unter anderem war das halt so, dass eben dieser Willi, dessen Frau, dann eines Tages verstorben war und er dann praktisch als Trauergast immer auf den Friedhof kam. Und das war dann für mich schon eine Art leichte Freundschaft. Also da lagen bestimmt 30 Jahre all das Unterschied zwischen ihm und mir. Aber es war eigentlich wie nicht der Opa, sondern wie ein Freund. Es war wirklich wie ein Freund, ja. Da war jeden Tag, hat er seine Frau damals, die war gehbehindert, hat er jeden Tag mit dem Rollstuhl immer am Friedhofsgelände vorbeigefahren. Es war außenrum um den Friedhof ein öffentlicher Park. Und wir haben jeden Tag haben wir unsere Smalltalks abgehalten, jeden Tag. Immer Witzeln gemacht. Irgendwann kam er halt zu mir und sagte, seine Frau ist verstorben. Und das tat mir für ihn so leid, so weh, aber was soll ich kann es nicht ändern. Ja, und er war jeden Tag an der Grabstätte seiner Frau, kam auch zu mir, trank in meiner Pause Kaffee mit mir. Und dann meinte er halt eines Tages, er möchte das Grab seiner Frau neu anlegen, ob ich ihm dabei behilflich sein könnte. Dann habe ich gesagt, klar, nach der Arbeit, ist schon meine Freizeit, helfe ich dir gerne.
Was heißt neu anlegen? Was meinst du damit?
Also mit der Bepflanzung und den Erdhügel abtragen, neue Graberde auffüllen, also praktisch die Grabstätte neu anlegen mit Bepflanzung und der ganzen Optik. Da habe ich gesagt, ich helfe ihm natürlich. Ich trage mit ihm den Hügel ab, wir machen neue Graberde drauf. Und ich habe gesagt, er soll halt einfach mal die Pflanzen besorgen und dann machen wir das zusammen. So, und jetzt hat er zu mir gemeint, er holt mir Pflanzen und stellt sie bei mir am Friedhofsgelände hin. Und wir machen das zusammen. Ja, es war alles geplant von ihm. Also er hatte gewusst, wo er es mir gesagt hatte, dass er mit seinem eigenen Leben jetzt abschließen möchte. Und so war es dann. Ich kam wochenends zurück, ging in die Arbeit, machte die Kühlzelle auf, las den Namen und ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Und wie gesagt, die Blumen standen im Hof. Er hat genau gewusst, wenn er geht, möchte er, dass ich die Grabstätte anlege, wo er mit seiner Frau jetzt dann drin liegt. Das war für mich ein Schock. Das war wirklich ein Schock. Hätte ich es gewusst, hätte ich ihn ja davon abgehalten, auf jeden Fall. Ja, und er stellte sich dann halt vor den Zug. Ja, es war wirklich schmerzhaft.
Machst du dir Vorwürfe, dass du es nicht erkannt hast, dass du es nicht gesehen hast? Hätte man es sehen müssen?
Nein, nein. Da kann ich mir auch keinen Vorwurf machen, wenn wir stimmen will nicht. Weil, nee, das geht nicht. Man kann in keinen Menschen reinschauen. Also ich bin nicht für das Ableben Hinterbliebener verantwortlich, das geht nicht. Also diesen Ballast würde ich mir nie auferlegen, nie. Also, nee.
Glaubst du überhaupt, dass man Menschen, die diesen Entschluss in sich gefasst haben, davon abbringen kann?
Ich denke nur einer, wenn... Sag mal, der Gedanke, sich das Leben zu nehmen, den hatte ich übrigens auch schon mal. Also wie gesagt, ich kann mit dir offen eins zu eins reden. Ja, da gehört aber viel mehr dazu. Man spielt mit dem Gedanken, aber ich sage mir immer, ein Tag danach sieht die Welt wieder rosig aus. So ist es. Wir haben alle mal schlechte Tage, alle. Wir sind alle mal irgendwann total am Boden zerstört. Aber es heißt nicht umsonst, das Leben geht weiter. Es würde weitergehen. Es ist diese kritische Phase, wenn man den Entschluss gefasst hat. Jetzt mag vielleicht noch Alkohol und Drogen auch noch eine Rolle spielen. Erschwert die ganze Sache. Es sind viele, wo ich bestattet habe durch Suizid, wo ich genau wüsste, einen Tag später würden die alle sagen, oh, Mann, war ich blöd. Warum habe ich das gemacht? Es ist, man steckt nicht in solchen Menschen drin. Man hofft auch, dass man nie in diese Situation kommt. Es gibt diese Effekthandlungen. Manche machen es, wie gesagt, vor dem Zug. Manche werden wieder zurück ins Leben gerufen, wo es nicht beendet haben. Wenn man mit solchen Leuten redet, dann sagen die auch, mein Gott, war ich blöd, warum habe ich das eigentlich getan? Also wie gesagt, das ist der Affekt. Das kann jedem von uns kann das passieren. Also keiner ist davon gescheut, weil es immer heißt, ja, wie kann man so blöd sein, sich das Leben zu nehmen? Die, wenn ich mal sage, diese Meinung steht uns gar nicht zu, dass das zu äußern. Weil jeder von uns kann in diese Situation kommen.
Ja. Glaubst du, kann man Schuld haben? Kann man jemanden in den Suizid treiben? Also, keine Ahnung, man hat ein Streitgespräch geführt und infolge von diesem Streit begeht dann jemand Selbstmord? Kann man dann sagen, hätte ich nicht gestritten, hätte ich das nicht gemacht, hätte sich der Mensch nicht umgebracht?
Auf jeden Fall. Also ich denke mal, diese Vorwürfe, also die würden einen, glaube ich, mich persönlich ein Leben lang verfolgen. Wenn sich durch mein Verhalten jemand das Leben nehmen würde.
Also du glaubst schon, dass man diese Macht hat, dass man jemanden dazu bewegen kann?
Natürlich, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es gibt, wie gesagt, es gibt zerbrechliche Menschen, es gibt starke Menschen. Das ist so. Und wenn man auf Schwachen noch drauf rumtretet, ja, dann kann das ganz schön nach hinten gehen, der Schuss, ja. Auf jeden Fall. Also mit so einem schlechten Gewissen wollte ich wahrscheinlich auch nicht mehr weiterleben. Wenn ich weiß, durch mein Fehlverhalten hat sich jemand das Leben genommen. Natürlich auch wieder mit Vorsicht zu genießen, wenn man sich zum Beispiel trennt, der Lebenspartner nicht damit zurechtkommt und sich das Leben nimmt, macht man sich dann auch Vorwürfe. Ich meine, man kann ein Leben lang in einer unglücklichen Beziehung bleiben, weil man dann davon ausgeht, der Gegenüber nimmt sich nicht das Leben. Aber ich denke mal, das ist auch der falsche Weg. Also jeder ist für sich seines Glückes Schmied. Und jeder ist für sich selbst verantwortlich, das Leben zu leben oder vorzeitig aus dem Leben austreten zu wollen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ich sage halt nur, macht es einfach nicht. Macht es nicht, das Leben ist schön. Das Leben ist jeden Tag
Das
schön.
sagst du immer, das stimmt. Das war einer der ersten Sätze auch, die du zu mir gesagt hast, wie wir einander kennengelernt haben. Das Leben ist schön. Du hast vorhin jetzt gesagt, es gibt starke Menschen, es gibt Menschen, die nicht, die halt sensibler sind. Ja? Du schreibst zum Beispiel auch, dass du dir den Geruch des Todes, dass dich ein Stück weit, das am Anfang überfordert hat, dass du dir die Nasenhaare ausgerissen hast, weil du das wieder weghaben wolltest. Und äußerst auch den Wunsch, dass Einsatzkräfte und Menschen, die im Friedhofs- oder im Trauerkontext tätig sind, was Supervision angeht, was Unterstützung angeht, sie eher im Stich gelassen werden, dass es nicht gesehen wird, dass ihr auch sehr intensive Arbeit leisten müsst. Wie gelingt das, aus dieser Überforderung herauszusteigen, bevor man selber vor die Hunde geht? Oder was würdest du dir wünschen, dass man von außen an Unterstützung bringt?
Wie gesagt, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man Schicksale miterlebt und hat selber dann keinen Ansprechpartner. Also es gibt ja auch Kollegen, die leben zum Beispiel alleine, die haben nicht alle Beziehungen oder Ehepartner. Die gehen nach Hause und müssen mit dem Erlebten alleine zurechtkommen. Und es wäre halt wirklich wünschenswert, dass in jeder Stadt, in jeder Gemeinde, dass es genauso wie für die Feuerwehr oder für die Polizei Anlaufstellen Psychologen gibt. Also das sollte einfach immer bereitstehen. Also diese Rufbereitschaft, so nennt sich das bei uns, die geht praktisch 24 Stunden. Und wenn jetzt irgendwo ein Sterbefall eintritt, dann geht eben dieser Trupp an den Sterbeort. Man weiß nicht, was man da zu erwarten hat. Suizid, Krankenhaus. Es gibt ja verschiedene Gesichter des Todes. Es gibt wirklich ganz, ganz üble Dinge, wo man schlimme, schlimme Bilder sieht. Und die muss man auch irgendwie verarbeitet bekommen. Und wenn es halt keine Anlaufstellen gibt, dann frisst man das alles in sich rein. Und das ist halt, finde ich, wirklich, ja, wirklich traurig, dass man nicht an Bestatter und Totengräber in dem Sinne denkt. So wie ich es vorhin schon sagte. Ohne uns geht gar nichts. Es geht nichts. Sonst wird niemand bestattet. Und deshalb sollte man das vielleicht auch mal mit einem ganz anderen Auge betrachten und diesen Leuten auch mehr Anerkennung zeigen. Also wir sind nicht die kleinen dummen Totengräber, sondern wir sind auch Menschen mit Herz und Gefühl und machen ja für dich, für deine Hinterbliebenen, das Bestmöglichste. Ohne uns, wie gesagt, musst du selber einen Schaufel und Spaten in die Hand nehmen und kannst du selber mal anfangen zu graben. Es geht nicht ohne uns. Ich finde halt einfach, ja, man muss mal ein bisschen von dem Altdenken wegkommen. Das ist ein anerkannter Beruf jetzt, diese Bestattungsfachkraft. Also da wird jetzt gelernt, auch von vielen, vielen Frauen. Wir haben auch viele Frauen, die machen das übrigens vorzüglich und bombenhaft. Also die haben auch keine Berührungsängste mit dem Tod. Da muss ich sagen, ich bin da schon mehr das Weichei wie manche Frau, wo heute mit reden. Wirklich, wirklich. Also
Okay.
wirklich absoluter Respekt. Ich finde es klasse, wenn Frauen diesen Beruf erlernen. Ist toll, wirklich. Ja.
Also auch wenn du ein Weichei bist, lieber Volker, meine Anerkennung hast du, ja, weil ich habe zum Beispiel zwei Bilder in meinem Kopf, die durchs Lesen von deinem Buch entstanden sind. Und ich denke mir, für mich sind diese Bilder schon eine Herausforderung. Und ich war aber nicht live dabei, ich musste das nicht sehen, ja. Also das eine Bild, was ich habe, ist, wie du schreibst, da ist jemand aus irgendeinem Stockwerk gesprungen und die Leiche hat es in zwei Teile geschlagen beim Aufprall am Boden. Das war eben so eine regnerische Nacht mit Rufbereitschaft, wo du eben gerufen worden bist und dann hast du eher so mit dem Pick-up-Teil die Leichenteile einsammeln müssen. Ich denke mal, Wahnsinn, wie hält man das aus? Wie geht das? Ja? Wie verarbeitet man das? Das muss Horror sein, ja.
Das ist genau diese Sache, wo ich vorhin schon sagte, wie schafft man das? Ich habe es nicht mehr geschafft. Ich stehe dazu, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Man kann gar nicht so viel den On-Off-Schalter betätigen. Das geht nicht. Irgendwann gibt es ein Ventil und dann haut es die Sicherung raus. Irgendwann, sei es ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt, sind viele, viele Totengräber, sage ich mal, wo ja auch vorzeitig gehen durch gesundheitliche Probleme. Also irgendwo lässt sich alles nieder, auf jeden Fall. Und deshalb genießt einfach immer die schönen Momente im Leben. Ich sage das jetzt meinen Ex-Totengräber-Kollegen. Genießt die schönen Momente. Ihr seht alle, wie das ist, der Umgang mit dem Tod, der Geruch mit dem Tod. Deshalb genießt immer das Leben. Und deshalb auch immer wieder der Spruch, das Leben ist schön, weil ja, ich genieße es. Ich kenne beide Seiten. Also ich kenne die sonnige und die schattige Seite. Und deshalb genieße ich das wahrscheinlich noch mehr wie manche andere, ja.
Volker, du hast ein Buch geschrieben. Warum soll man das lesen?
Warum soll man das Buch lesen? Gute
Magst
Frage.
du es mal in die Kamera halten, damit wir mal sehen, wie es aussieht?
Jawohl, also genau, das ist schon mal ein Grund, weil es ein schönes Buch ist. Also es hat ja der Hirnkost Verlag in Berlin hat hier dieses Buch gedruckt. Und, wie man sieht, ein schönes quadratisches Buch. Es passt auch in jedes Buchregal. Man kann es überall in den Koffer, in den Reisekoffer mit reinstecken. Naja, jetzt ohne Witz, das ist eigentlich mein Beichtstuhl, dieses Buch. Und das ist mein größter Reichtum. Und da geht es nicht um irgendwelche Euros, was ich mit verdiene, sondern das, was da drin steht, das hätte kein Pfarrer hätte das im Leben geschafft. Kein Psychologe. Ich habe das einfach alles rausgeschrieben. Da steht alles da drin und das war eine richtige Befreiung für mich. Und das ist für mich, wie gesagt, für mich das Größte, was ich überhaupt geleistet habe in meinem Leben. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Und
Kannst du
das
auch.
jetzt, es ist jetzt zwar schon in der zweiten Auflage, aber wie gesagt, der Reichtum ist, dass das Buch schon entstanden ist, nicht was ich mal mit verdienen kann oder werde. Der Reichtum ist, ja, also nochmal vielen lieben Dank auch an diesen Klaus Frick. Also dem habe ich das auch zu verdanken, dass es überhaupt ein Buch geworden ist. Der ist Chefredakteur von Barry Roden. Und ohne ihn wäre das nie zustande gekommen. Er wiederum hat die Beziehungen, Connections gehabt, auch zu dem Hirnkost Verlag, habe ich auch zu danken. Also ohne diese zwei Personen wäre das gar nicht umsetzbar gewesen. Habe ich auch mal jetzt in meinem Leben wieder Glück haben dürfen. Ja.
Ja, auch ein
Dankeschön.
Dankeschön von mir, weil ohne dieses Buch hätte es auch ich nicht lesen können. Und ich fand das schon sehr, sehr bereichernd. Angefangen mit der Tatsache, dass ich nie darüber nachgedacht habe, was sich alles hinter einem Begräbnis noch so tut. Ja, also bei mir war der Gedanke, okay, jemand stirbt, dann geht man zum Bestattungsinstitut und am Ende geht man halt zum Friedhof. Und das war es. Ja, mir ist auch am Friedhof noch nie ein Totengräber über den Weg gelaufen, auch kein Steinmetz. Und dann war so der Aha-Moment, ach ja, ja stimmt, da muss ja noch irgendeine Maschinerie dahinter sein. Da arbeiten auch noch Menschen im Hintergrund. Und es war ein sehr, sehr spannender Einblick und auch sehr, sehr nah. Aber du schreibst ja nicht irgendwie hochgestochen und theoretisch, sondern du schreibst wirklich sehr, sehr nahbar und sehr greifbar.
Dankeschön, danke. Und ich meine, weil du sagtest, du hast noch nie eine Totengräber oder Steinmetz gesehen. Du hast sie gesehen, aber du hast sie nicht für wahrgenommen. Das ist es. Du hast sie bestimmt gesehen, aber du nimmst sie nicht wahr. Wenn du das Buch gelesen hast, so wie du jetzt selber das auch gesagt hast, dann wirst du sie in Zukunft auf dem Friedhof sehen. Du wirst sie
Ja,
sehen.
wenn du Schluck auf hast, dann weißt du, ich denke an dich, weil ich einen Totengräber gesehen habe.
Sehr schön. Okay. Ja, freut mich.
Okay, lieber Volker, gibt es noch einen Satz, der dir noch auf den Lippen brennt, den du den Zuschauern noch mitgeben möchtest?
Also, was ich sagen möchte, erstmal für dich nochmal vielen Dank, dass ich überhaupt mal die Möglichkeit habe, auf so einer Plattform auch mal ein bisschen vielleicht, wie soll ich es nennen? Ja, vielleicht wohl dem einen oder anderen vielleicht das hab nahelegen können, wie wichtig eigentlich unser kurzes Dasein ist und dass man das Bestmögliche daraus machen sollte. Und allein die Tatsache, wenn ich einen Jugendlichen durch dieses Video erreiche, dem ich sagen möchte, hau dem anderen nicht einer auf die Fresse, sondern helfe ihm bei den Hausaufgaben, helfe ihm, stärke ihn. Wenn ich das schaffe mit nur einem, dann hat sich dieses Interview für mich auch absolut rentiert. Mehr will ich gar nicht. Und ja, das will ich eigentlich nur mal den Zuschauern sagen. Lebt euer Leben, genießt es, macht's Beste draus. Ja, und lest dieses Buch. Bitte.
Ja, ja. Also, liebe Zuschauer, lebt euer Leben, macht das Beste draus.